Paulus Vortragskassette 1078. Sie hören Karl Geier über das Thema Israels Heimkehr nach dem Buche Rut Teil 2. Wortdienst in Nürnberg im April 1954. Bitte vor Beginn das Buch Rut Kapitel 2 lesen. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
Ich darf, weil wir in diesem kommenden Abschnitt, im zweiten Kapitel, von der Ernte und dem Ehrenlesen und den Schnittern und dem Herrn der Ernte, dem Boas, hören, noch einmal hinweisen auf Matthäus 13. Da wird uns gesagt, in den Versen 37 bis 43, der den guten Samen auf den Acker sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Söhne des Reiches. Die Schnitter sind Engel. Die Ernte ist das Ende dieser Welt, sagt Luther, aber nach dem Grundtext das Ende des Äons, das Ende dieser Weltzeit. Kosmos heißt Welt, aber Äon heißt Weltzeit. Die Zeit, in der die jüdische Welt ihre Entwicklung von Anfang bis zum Ende durchmacht, bis zu dem großen Gericht, da die Welt in Flammen aufgehen wird, die Elemente mit großen Krachen vergehen werden. Das nur deshalb, damit wir in die Situation hineingestellt werden. Wenn der Herr aber am Ende dann Ernte hält, dann werden ja die, die zuletzt gesät sind, zuerst geerntet. Die Letzten werden die Ersten sein. Er hat zwar den Juden zuerst das Wort angeboten, aber sie haben es von sich gestoßen und ihm, das Fleisch gewordene Wort, auch verstoßen. Da muss er ihnen sagen, dort in Matthäus 23, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr werdet mich von nun an nicht mehr sehen, bis das ihr sprechen. Ihr, die ihr nicht gewollt habt, bis das ihr sprechen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wenn wir in dieser Geschichte dann in dem zweiten Kapitel, in das uns Bruder Tage eben schon hineingeführt hat, lesen, wie dann der Boas, dieser vermögende Mann von Bethlehem, kommt und die Schnitter grüßt und wie sie ihn grüßen. Sie segnen ihn und er segnet sie. Das sehen wir, wenn Israel erst einmal wie die Naomi oder Noomi Witwencharakter angenommen hat. Da wird ihre Sehnsucht groß werden, da wird er einen Hunger unter sie senden, nicht nach Brot, sondern einen Hunger nach ihm, nach seinem Wort, nach seinem Geist. Und dann werden die, die ihn seinerzeit bei seinem ersten Kommen nicht wollten, die werden dann schreien, rufen, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn, so wie sie bei dem Einzug am Halbsonntag schrien, Hosianna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Das werden sie dann einmal alle schreien. Da werden ihn alle sehen, auch die ihn durchstochen haben. Und dann werden sie sagen, Gott sei Dank, dass er endlich kommt. Wir dürfen da auch noch auf wenige Züge im Voraus schon aufmerksam machen. Ich will versuchen, das nachher den einzelnen Versen nach so weit als möglich zu besprechen. Ich möchte aber auf die charakteristischen Punkte im Voraus aufmerksam machen, damit uns der Zusammenhang nachher leichter wird. Die Ruth, die darf auflesen unter dem Garten. Zieh das Bündlein aus dem Garten. Lass für sie liegen. Wenn wir Psalm 126, jenes Stufenlied, lesen, das Israel unter den 12 Stufenliedern unter anderem gesungen hat, zum Andenken daran, dass sie aus der babylonischen Gefangenschaft heimgekommen waren, dann werden wir gut verstehen, was es heißt, Psalm 126, Vers 6. Er geht hin, das ist nur einer. Er geht hin mit Weinen, hat er nicht über Jerusalem geweint, und trägt edlen Samen zur Aussaat. Welchen denn? Der Samen, dem die Verheißung gemacht war, der sagt, er muss selbst aus Weizenkorn in die Erde sinken. Und wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Er geht hin mit Weinen und trägt edlen Samen zur Aussaat. Er kommt heim mit Jubel und trägt seine Garten. Wenn er dann beim zweiten Mal kommt, dann geht es nicht mehr um die Saat, Sie hat bei seinem ersten Kommen in Niedrigkeit gefehlt, als er den Leib, den der Vater ihm gegeben hatte, ein Leib von Fleisch und Blut, in die Erde legte, als er in allem den Brüdern gleich war oder ward und dann sich als das Weizenkorn in die Erde legte. Wenn er aber zum zweiten Mal kommt, dann trägt er nicht mehr den Leib von Fleisch und Blut. Aber einen Leib hast du mir bereitet, welchen denn? Alle die, die der Vater durch den einen Geist zu den einen Leiber getauft hat, das ist dann der Herrlichkeitsleib. Er preist den Vater, dass er ihm einen Leib bereitet hat. Brandopfer und Schlachtopfer hast du nicht gewollt, aber ein Leib hast du mir bereitet. Das ist zunächst einmal der Erdenleib, in dem er sterben konnte und konnte die Erlösung vollbringen, die durch die Brandopfer und Schlachtopfer nicht bewirkt wurden. Aber nun, wenn er zum zweiten Mal kommt, dann ist nicht mehr Sahne und ist nicht mehr Niedrigkeitsleib, nicht mehr Einzahl, sondern Vielzahl. Da kommt er mit Jubel und trägt seine Garten. Alle diese Züge weisen darauf hin, es ist Erntezeit. Und wir haben ja bei der Erntezeit schon gesprochen, dass es einmal die Gerstenernte gibt und dann die Weizenernte. Demnach, Jesaja 28, Vers 5, und erwies Gott den Landmann, den Ackersmann zum richtigen Verfahren, indem er ihm zeigte, in die Mitte den Weizen und außen die Gerste. Der Weizen wird früh gesät und spät geerntet. Die Gerste wird zuletzt gesät und zuerst geerntet. Das ist also rein äußerlich gesehen ein vernünftiges Verfahren. Aber Israel in der Mitte der Völkerwelt, das empfing das Wort zuerst, hat vor sich gestoßen, deshalb kommt es zuletzt an die Reihe. Die Heiden, die bekommen das Wort zuletzt gepredigt, kommen herüber nach Mazedonien und hilf uns. Von nun an wende ich mich zu den Nationen, sagt Paulus. Und da kommt nun die Ernte aus den Nationen und die wird zuerst entrückt. Die Entrückung der Leibesgemeinde findet zuerst statt. In der Jetztzeit ein Volk aus den Heiden auf seinen Namen. Danach will ich wiederkehren und die Zerfallenen wieder dafür aufbauen. Ihr habt zwar das Wort zuletzt bekommen, ihr, die hier die Gärtenwelt darstellt, den Acker der Welt, aber ihr werdet zuerst geerntet. Die Letzten werden die Ersten sein. So erfüllt sich das. Ich wollte das noch einmal zusammenfassend sagen, damit wir sehen, es handelt sich dort um das Ende dieser Weltzeit. Wenn die Leibesgemeinde weggenommen ist, da kehrt Israel wieder in sein Land und danach kehrt der Herr selbst wieder und baut die Hütte Davids und da kommen dann auch all die Segnungen, die uns da gesagt werden. Es ist schon typisch, wenn wir die ganze Art und Weise sehen, wie die Ruth und die Schnitter und der Herr, da der Herr des Feldes miteinander reden. Wie oft sagt er bei seinem ersten Kommen, als er den Samen zur Aussaat trug, habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel. Aber ihr habt nicht gewollt. Sie haben die Gnade, die ihnen angeboten war, abgewiesen. Lesen wir nicht auch in den prophetischen Kapiteln des Römerbriefes, Römer 9 bis 11, wo Paulus schreibt, woran Israel gescheitert ist und warum durch ihren Fall die Nationen gekommen sind. Ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer haben. Eifer für Gott, aber nicht Eifer auf dem Boden der Gnade, sondern Eifer auf dem Boden der Werke, auf dem Boden des Gesetzes. Deshalb ist es so, wenn Israel als ein armes, zerschlagenes Weib, als ein zur Witwe gewordenes Weib heimkommt, wir dürfen immer wieder an die Klagenlieder erinnern, in denen uns gesagt wird, wie ist zur Witwe geworden, die reiche Stadt. Alles eingefließt draußen. Sie werden einmal heimkommen, nicht wie jetzt mit dem Geld der New Yorker Bankjuden, sondern wenn Israel, das gesetzestreue Israel, das innerlich vorbereitet ist, seinen Messias zu erwarten, wenn das einmal nach Jerusalem heimkehrt, dann wird es nicht als ein reiches Volk heimkommen, sondern wenn die Zahl der Söhne Israels wäre wie der Sand am Ufer des Meeres, nur ein kleines Häuflein wird errettet werden, ein kleiner Überrest wird errettet werden, ein zählbares Häuflein. Die reichen Bankjuden, die gehen einmal nicht nach Jerusalem. Die haben ihre Zuschüsse zu dem Aufbau Israels fast abgestockt. Und wenn dort in den ersten paar Jahren, als Israel Staat wurde, Gaben aus aller Welt einließen, so müssen sie heute sehr mager und knapp leben. Und es herrscht ein großer Kapitalmangel unter Israel. Weil die, die in der Welt das Geld verwalten, sagen, sie haben mehr Interesse an den Öl im Irak, an den persischen Ölquellen. Ihr wisst, das ist Öl von unten. Die anderen, die suchen das Öl von oben, die Salbung von oben, den Geist. Aber das ist Geist von unten, nämlich der Geist, nicht wahr, der sich in die Welt zerfällt. Die ziehen nach Babel und weil sie dort in der neu aufgebauten Weltstadt Babel ihre Geschäfte machen, so ist das ihr Platz. Schon vor etwa 30 Jahren haben amerikanische Architekten die Pläne für den Wiederaufbau der Stadt Babel gezeichnet. Die sind ganz groß und gewaltig. Dort in jenem menschenärmsten Land der Welt, das ganze Gewalt, der ganze gewaltige Irak, das ganze alte Mesopotamien, 10-mal so groß als Deutschland. Und zwar nicht als unser Westdeutschland jetzt, sondern als das alte Deutschland, West- und Ostdeutschland. Mehr als 10-mal so groß, hat im Ganzen 2,5 Millionen Einwohner. Das müsste aber an den 70 Millionen der Bundesrepublik gemessen mindestens 700 Millionen haben, wenn so dicht bevölkert wäre, und hat nur 2,5. Da könnt ihr denken, das ist ein Vakuum einfach, menschenleerer Raum. Und dort haben die eine Stadt anstelle des alten Babel, an der gleichen Stelle, wo früher Babel stand, da haben sie eine Stadt entworfen mit riesigen breiten Straßen, so breit, ich weiß es jetzt nicht mehr, sind 4 oder 6 oder 8 Autostraßen, die da hin und her führen, und zwischen jeder Straße eine Baumallee. Und das Merkwürdigste, man kann an den Häusern laufen, und das sind vor den Häusern Säulen unten, und die gehen so hoch wie die Häuser sind, und da laufen an den Häusern durchgehend Balkone, aber so breit wie eine Autostraße. Und da kann man irgendwo hinauffahren, und wenn man dann im 3., 4., 5. Stock wohnt, kann man mit seinem Auto bis in den 3., 4., 5. Stock dann fahren. Dann kann man immer fahren und kann wieder irgendwo raus, die Folge davon ist, man kann bis in den 4. Stock fahren. Da kann jeder bis vor seine Haustür fahren. Damit ist auch die Parkraumnot und alles gelöst. Aber das Allermerkwürdigste an dieser Stadt ist, dieser Stadt gibt es weder elektrisches Licht, noch Gaslicht, noch Petroleumlicht, sondern die Stadt wird dadurch erleuchtet, dass sie selbst liegt in einer Ebene, aber links auf den Hügeln um die Stadt herum, da stehen gewaltige Scheinwerferanlagen, die über der ganzen Stadt einen solchen Strahlendom errichten, dass die Stadt taghell erleuchtet wird. Da braucht man nie Licht anzumachen, sondern kann höchstens den Rollladen runterlassen, damit man keins hat. Das ist eine typische Vorausnahme für das neue Jerusalem, das aus dem Himmel herniederkommt, das hat keine Lampe, kein Licht. Warum denn? Der Herr ist der Licht. Der ist ihre Lampe. Das Lamm ist ihre Leuchte. Da seht ihr, wie der Satan in verzerrter Vorausnahme alles zu machen sucht. Nicht nur die Kultur der Welt zusammengepresst wird auf ein, ich will nicht sagen zusammengepresst, aber zusammengefasst auf einem riesigen Raum, eine Stadt, die mit allem, was überhaupt die moderne Zivilisation zu bieten hat, versehen ist, gerade bis zu dieser Beleuchtung hin, die ganze Stadt unter einem Strahlendom. Dass man sagen muss, wie dort die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes noch einer Lampe, denn ihre von Jerusalem heißt, denn ihre Leuchte ist das Lamm, wenn das himmlische Jerusalem herniederkommt. Hier, da haben sie selber das sofort gesagt. Dort geht das moderne Judentum hin und dort geht dieses Assimilationsjudentum unter. Denn es ist den Juden verboten, sich zu vermischen mit den Samen der Länder. Und wenn sie das nicht beachten, ihr braucht nur an Esra, Nehemia und andere zu denken, da werden sie ausgelöscht. Es wird einmal ein gereinigt Volk, ein heiliger Same übrig bleiben von Israel. Und da wird Gott all dieses Mischvolk, das sich da angesammelt hat, hinwegtun. Wer hat Israel bei seinem Auszug aus der Wüste, aus Ägypten seinerzeit Listern gemacht in der Wüste? Das Mischvolk, das mitzog, das wurde Listern. Das sagte, warum sind wir nicht in Ägypten geblieben? Da weisen auch die Kinder Israels. Könnt ihr dort sehen? Israel leidet immer Schiffbruch, wenn es seiner Aufgabe nicht gerecht wird. Ich will ein schwaches Bild nur gebrauchen. Wenn ein Straßenbahnschaffner irgendwann, während er durch die Stadt fährt, an einem Geschäft sieht, ach, da drin, da ist der Hut, den meine Frau sich so lange gewünscht hat, dann lässt er einfach seinen Straßenbahnwagen stehen und geht da rein und kauft seiner Frau den Hut. Oder sonst irgendetwas, da fällt ihm ein, ach, ich soll ja meiner Frau zum Mittag irgendetwas zum Kochen mitbringen. Meint ihr, wenn er da in den Gemüseladen reingeht und holt das und lässt seinen Wagen stehen? Das geht doch nicht. Israel ist einmal der Beauftragte Gottes, der Prophet Gottes. Und das hat nicht nur Vorrechte, dass man sagt, wir haben Abraham zu Vater, sondern Vorpflichten. Und solange sie diese Vorpflichten nicht erfüllen, sondern immer in ihrer Eigensucht, in ihrem eigenen Willen die Sache betreiben, und vor allen Dingen, solange es nicht heißt, Elimelech, Gott ist mein König, sondern sie haben ihren König verworfen, und im Moabiterland heißt er Elimoloch oder Elimolech, der Moloch ist mein König, oder der Moloch ist mein Gott. Da ist das Schlimmste, solange sie auf dieser Linie laufen, bis Israel dann zu dem Herrn seinem Gott begeht ist, dann werden sie auch erfahren, was in den Sprüchen steht. Der Segen des Herrn macht reich und Anstrengung fügt dem gar nichts hinzu. Dann werden sie sehen, voll bin ich ausgezogen, sagt die Naomi. Leer bin ich wiedergekommen. Der Gott hat gegen, Jehova hat gegen mich gezeugt. Der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Die Juden werden einmal erfahren, dass es ihnen dem Fleisch nachgeht wie dem Lot, der die Gegenden am Jordan erwähnte, am Todesstrom, weil sie wasserreich waren, wie ein Garten Gottes. Und was brachte er davon? Es war alles fürs Feuer. Wenn Israel sich mit den Nationen vermischt, dann wird jenes furchtbare Wort, ich denke, es ist aus Hagari 2, Vers 5, 4 oder 5, alles, was die Nationen schaffen, das opfern sie nur für wen? Fürs Feuer. Alles, was die Nationen schaffen, ist nur fürs Feuer. Dann geht Israel, Israels Vermögen mit den Nationen unter, wie Lots Vermögen unterging in Sodom. Er hat gemeint, er kennt den Abraham um Nasenlänge zuvor, aber in Wirklichkeit hat er alles verloren. Verderben des Fleisches, auf das der Geist gerettet werde. Das ist auch der Fall gewesen. Aber umgedreht, der Segen des Herrn, er macht reich. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, sagt er. Und die, die gläubig sind und im Glaubensgehorsam nach Jerusalem gehen, die werden sehen, dass die Nationen in überströmender Dankbarkeit für den Dienst, den Israel im 1000-Jahr-Reich tut, kommen. Und der Reichtum der Nationen wird euch zuströmen wie ein überfließender Bach. Da werden die Nationen, ihr versteht das recht, wenn ich sage, ihre Kollekten nach Jerusalem bringen. Da werden sie ihr Vermögen dahin bringen, in einem Ausmaß, wie wir uns das heute gar nicht vorstellen können. Aus Dankbarkeit gegenüber dem Priesterdienst, den das Priestervolk Israel dann tun darf. Mein ganzes Volk wird Priester sein. Ja, weil das für den Dienst dort noch zu wenig ist, will ich auch aus den Nationen noch zu Priester nennen und sie euch geben. Da sehen Sie, es reicht gar nicht aus, dass Israel allein das Priestertum ausgibt. Die können nicht in aller Welt wie Missionare wirken und Evangelisten und Hirten und Lehrer. Das Volk Israel ist zu wenig, da gibt ihnen der Herr aus den Nationen noch welche hinzu. Genauso wie er der Naomi hier die Ruth an die Seite stellte. Aber das sind alles auch nur allgemeine Linien. Wir versuchen nun, zu den Versen selbst noch etwas zu sagen. Naomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann, aus dem Geschlecht Elimelech, und sein Name war Boaz. Wir finden überall da, wo in diesen Kapiteln 2, 3 und 4 von den Verwandten oder Blutsverwandten die Rede ist. Ein hebräischen Ausdruck stehen, der heißt Goel und das heißt Löser. Der Löser oder Erlöser Israels, das ist der Herr, ich, Jehova. Der Herr bin dein Erlöser, der Heilige Israels. Und dieser Blutsverwandte, das war ein vermögender Mann, Bruder Tage hat uns schon gesagt, das Wort ist zunächst im äußeren Sinn zu verstehen, er war sehr reich. Aber das hebräische Wort will nicht nur sagen, dass er viel hat, sondern viel kann. Bei unserem deutschen Wort Vermögen, das von Vermacht kommt, ist das genauso. Wir sagen, einer, der viel vermacht, da meinen wir nicht nur einer, der viel hat, sondern der viel tun kann. Ob er das aufgrund seines Reichtums oder seines Einflusses oder seiner körperlichen Kraft und Stärke oder seines geistig weitreichenden Blickes oder seiner Einsicht oder seiner Beziehung tut, das ist einerlei. Das trifft aber bei dem Christus alles zu. Der weiß alles und hat alles und kann alles. Alles, was er tut, gerät wohl. Das ist der glückselige Mann, dem alles wohl gerät, was er tut, wie es im ersten Psalm schon heißt. Denn es wird von uns doch niemand meinen, wir seien jener glückselige Mann, der nie auf dem Sitz der Spötter gesessen hätte oder nie auf den Straßen der Toren ging oder der über das Gesetz des Herrn Tag und Nacht sind. Wir schlafen nachts, aber einer ist, dein Glieder schläft noch, schlummert nicht. Der sind Tag und Nacht. Der verwendet sich für heilige Gottgemäß unausgesetzt, bei dem gibt es nicht eine Stunde Schlaf. Und das alles gehört dahin, in dieses Wort rein, ein verwesender Mann. Der alles vermacht, das ist nur der Christus. Wenn ich euch an Philipper 4, Vers 13 erinnere, da seht ihr, dass die in Christus sind, Anteil an der Kraftquelle haben. Wisst ihr, sonst ist unser Vermögen etwa so, im besten Fall sage ich wie das einer Taschenlampenbatterie. Wenn man hier so ein paar Wochen benutzt hat, ein paar Mal angeklipst und so weiter, dann wird die immer dünner und ärmer und zuletzt und dann gibt es keinen Strom mehr, da ist sie halt dunkel. Wenn man aber ans Elektrizitätswerk angeschlossen ist, da kann man die Lampen da und nachts brennen lassen. Und so ist es, wenn wir aus dem Selbst schöpfen, sind wir bald erschöpft. Wer aber an Christus angeschlossen ist, ist jemand in Christus, das ist eine neue Kreatur, in welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade und so weiter. In ihm ist alles. Sollte er uns in ihm nicht auch alles schenken, aber außer ihm oder ohne ihn, da haben wir nichts und sind nichts und können nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Da steht im Griechen Eck, das heißt aus, außer mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir. Und so ist es hier auch. Deshalb steht dort, weil er der vermögende Mann ist, sobald wir in Christo geworden sind, sobald wir sagen können, wie er in Philipper 1, 21 sagt, Christus ist mein Leben, das bedeutet so viel, nimmt einen Fisch aus dem Wasser, er stirbt. Wer ihn ins Wasser erlebt, nimmt mich aus Christus heraus, dann bin ich nichts und habe nichts und kann nichts. Sind wir in Christus, so ist uns alles geschenkt. Der ganze Reichtum des Christus und Gottes steht uns zur Verfügung. Und deshalb sagt Paulus, ich vermach alles. Wenn man da aufhört, hat man gelogen. Denn das nächste heißt, in dem, der mich mächtig macht oder kräftig. Und so ist das auch hier. Wenn aber schon du und ich, wie wir vermögen, das hätte die Bedeutung des Wortes vermögen. Ganz klar. Ich vermach alles. Da bin auch ich ein viel vermögender Mann. Wann denn? Wenn ich in ihm bin. Das bedeutet, eins geworden mit seinem Geist, in der Einheit des Geistes, in der Einheit der Liebe, in der Einheit des Gehorsams stehen. Denn obwohl er Sohn war, lernte er an dem, was er liebt, den Gehorsam und ist allen denen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Das ewige Heil, das äonische Heil, die Vollkraft der Ewigkeit oder des Geistes Gottes, des Göttlichen, die strengt immer nicht dem Gehorsam zu. Denn nach Apostelgeschichte 5, 32 gibt er seinen Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Der Ungehorsame, dem gibt Gott keinen Starkstrom. Warum denn? Der wird ihn ja widergöttlich verwenden. Eigenwillig oder widergöttlich. Und dann gibt er seinen Starkstrom, den Heiligen Geist, immer nur in solche Hände, die nicht widerspenstig sind, sondern sagen, der Sohn kann nichts von sich selbst tun. Was er aber den Vater tun sieht, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und dann sagt der Vater, gut, da kann ich Starkstrom geben. Der verwendet ihn nach meinem Sinn und Willen. Das ist der Grund, warum so viele Gläubige nie Vollmacht bekommen in ihrem Leben. Es fehlt an gar nicht, an Gehorsam. Und nun zurück zu unserem Wort. Der Boas ist ein vermögender Mann. Und dass sich das Vermögen aus seinem Kennen in erster Linie bezieht, geht schon aus seinem Namen hervor. Obwohl wir an den Vätern sehen, dass er auch ein reicher Mann war, der ein großes Vermögen hatte. Denn er konnte die Äcker kaufen und die Rot und all das erwerben. Das konnte der andere Leser in Kapitel 4 nicht. Wir sehen, dass durchaus auch das natürliche äußere Vermögen dabei mitgemeint ist. Aber Boas heißt, in ihm ist Stärke. Wenn ihr Epheser 6 lest, wir sollen die ganze Waffenrüstung anziehen, wir sollen den Kampf bestehen. Aber da heißt es, übrigens, meine Brüder, seid stark in der Macht seiner Stärke. Da kommen wir wieder auf das, in ihm, nicht wahr? Übrigens, meine Brüder, seid stark in der Macht seiner Stärke. Deshalb, ich vermag alles in dem, der mich mächtig macht. Das ist der vermögende Mann. Bruder Tage hat auch schon darauf hingewiesen, wie ich das gestern aufbereitet habe, von diesem vermögenden Mann, dem Christus, in dem Stärke ist. In dem Herrn sei stark, in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Dass dieser starke Mann, der Herr, der Christus, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden, gibt das nur von einem anderen? Nur von ihm. Der Mann, der alles vermag, ist nur er. Das ist der Mann, dem alles, was er tut, auch wohl gerät. Gerät dir und mir alles wohl, was wir tun. Uns gerät so viel schief, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, das Beste, das nicht, wie das typisch aus. Was müssen wir doch so oft beschämt dastehen? Aber er nie, alles, was er tut, gerät wohl. Da sehen wir, wie schon der erste Psalm eine ganz wunderbare Prophetie auf dem Christus ist. Die Schrift ist sie von mir Zeug. Ihr sucht immer so trocken aus der Schrift. Lasst mich einmal mit dem Wort sagen. Ihr sucht in der Schrift, weil ihr meint, dass ihr ewiges Leben darin habt. Ihr sucht, weil ihr meint, dass ihr ewiges Leben darin habt. Und sie ist doch von mir Zeuge. Die von mir zeugt. Die Schrift in ihrer Ganzheit, die zeugt von dem Christus. Und was wir erbaulich so hier und da an unterstrichenen Wörtern oder festgedruckten Stellen herausholen, das ist nur Trockensammlung. Aber wir müssen endlich einmal sehen, dass die Schrift eine Einheit, ein Ganzes ist und dass die Christus-Offenbarung, Christus-Zeugnis und Gottes-Offenbarung ist. Dieser vermögende Mann, in dem Stärke ist, der kommt von Bethlehem. Wo kommt denn der Christus her? Steht nicht Micha 1. Du Bethlehem Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Sag noch einmal, Micha 5, Vers 1. Und du Bethlehem Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas, denn aus dir soll mir der kommen, der über mein Volk her sei. Aus dir soll mir der kommen. Und was steht hier? Und Boas kam von Bethlehem. Da seht ihr, wie dieses Bild hier, dieses Symbol, das der Heilige Geist uns hier zeigt, wie das mit all den anderen Verheißungen und Prophezeiungen Zug um Zug haarscharf übereinstimmt. Ihr seht allein so ein Wörtlein wie der erste Vers hier. Das wird genügen, um abzubrechen, denn wir haben ja jetzt über eine Stunde davon geredet und doch sind wir eigentlich, wenigstens ich, nicht weitergekommen. Und Naomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann aus dem Geschlecht Elimelech, und sein Name war Boas. Und dann lesen wir Vers 4, und siehe, Boas kam von Bethlehem. Das sind die zwei Ausdrücke, um die wir uns befasst haben oder um die wir uns versammelt haben und gesammelt haben. Und doch steht noch so viel da drinnen. Aus dem Geschlecht Elimelech. Der ist aus dem Geschlecht. Gott ist mein König. Und dieser Gott, der spricht zu ihm: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Der ist aus dem Geschlecht. Der war nicht aus dem Moloch, sondern aus dem Elimelech Geschlecht. Und Ruth die Moabitin sprach zu Naomi: Lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ehrenlesen hinter dem her, in dessen Augen ich Gnade finden werde. Das ist auch so groß. Als der Herr kam und Gnade anbot, wie oft habe ich versammeln wollen? Da habt ihr nicht gewollt. Leistung wollten sie. Wofür haben wir das gemacht, haben nicht selbst seine Jünger ihn gefragt. Herr, wir haben alles verlassen, sind hier nachgefolgt. Was wird uns dafür? Haben die hier nicht noch typisch die jüdisch-gesetzliche Einstellung, die Jünger? Er musste ihm sagen, ich hätte euch noch viel zu sagen, ihr kennt es jetzt nicht sprachen, was heißt. Weder eure innere Verfassung ist so, noch seid ihr durch den Geist, den Heiligen Geist, der erst ausgegossen werden muss, gestärkt. Ihr könnt es nicht sprachen. Aber wenn jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, der wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Deshalb sagt er ihnen noch auf dem Ölberg, als er von ihnen schied, und sie fragen ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit in Israel das Reich wieder her? Das sagt er ihnen noch. Darüber wird nicht geredet, das hat der Vater in seine eigene Macht gesetzt. Geht hin in die Stadt und wartet, bis der Geist aus der Höhe auf euch gekommen ist, dann werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr Kraft empfangen. Vorher könnt ihr das gar nicht tragen. Und so ist das hier auch. Dort wollten sie keine Gnade, da wollten sie ihr Recht. Wenn ihr Römer hier am Anfang lest, wie Paulus die Glückseligkeit des Menschen da beschreibt, worin sie besteht, wer wirkt, dem wird er nur nach Schuldigkeit zugerechnet. Wer aber nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gesetzlosen, den Gottlosen rechtfertigt, dem wird er nur nach Gnade zugerechnet. Israel wollte erst den Lohn beim ersten Kommen des Herrn nach Schuldigkeit zugerechnet haben. Wofür haben wir das Haus Last und Hitze getragen? Jetzt sollen da diese verlotterten Heiden kommen und sollen das geschenkt bekommen. Wofür haben wir uns 2000 Jahre hier von dir erziehen und dressieren lassen? Und jetzt willst du denen genauso viel schenken wie uns? Das gibt's nicht. Sie haben darauf gehofft, wir wollen unseren Lohn. Und da ging es ihnen schlecht. Und wenn sie dann wieder kommen, als ein verschlafenes, armes Weib, als eine Witwe, was werden sie denn dann machen? Ich will Ehren lesen. Ich habe ja so viel versäumt. Ich will jetzt wenigstens Ehren lesen. Hinter dem her, hinter dem ich Gnade finden werde. Hat der Moses nicht dasselbe lernen müssen, als der Moses 40 Jahre in der Weisheit der Ägypter erzogen war? Da lesen wir, da hat er sich für den Mann gehalten, der aufgrund seiner umfassenden wissenschaftlichen Bildung da die armen Kulis, die armen Parias, die armen Sklaven da herausführen kann. Ach man, ich bin doch der geeignete Diplomat und der geeignete Volksführer. Und da lesen wir in der Rede des Stephanus dort in Apostelgeschichte 7. Er meinte aber, dass Gott durch seinen Arm den Volk Rettung geben wollte. Was tat er da? Und er erschlug den Ägypter. Da hat der Arm dazu gereicht. Er meinte aber, dass Gott durch seinen Arm den Volk Rettung geben würde. Und er erschlug den Ägypter, da musste er fliehen. Und was hat er dann gemusst? 40 Jahre im Lande Midian, die Schafe hielten. Warum denn 40 Jahre? Der Moses, der hat sicher eh eine Woche vergangen ist, oder 3 Tage vergangen waren, gemerkt, das ist halt. Warum muss ich jetzt Schafe hielten? Das Schaf geht hinter den Hirten her. Ich führe meine Schafe heraus, sagt in Johannes 10 der Herr Jesus. Sie folgen mir, nicht die laufen mir voraus und ich folge ihnen, sondern sie folgen mir. Da hat der Moses das 40 Jahre lang lernen müssen, war das nicht reichlich lang? Wisst ihr, in seinem Kopf hat der Moses das in den ersten paar Tagen verstanden. Aber es war nicht in Fleisch und Blut übergangen. Besser, nicht im Geiste zum unwandelbaren Besitz geworden, dass der Schaf hinter den Hirten zu gehen hat. Was hat er lernen müssen? So muss Israel es auch lernen. Nicht hier unser Arm. Wir haben es geschafft durch die Kraft unseres Arms. Deshalb hat er sie auserwählt und lässt sie zu Schanden werden. Und das Schlimmste zu Schanden werden steht ihnen in der Drangsal Jakobs noch bevor, wenn aus ihrer Mitte der Antichrist hervorkommt. Das wird das größte Fiasko sein, das Israel je erlebt hat. Denn der Gesetzlose kommt aus Israel, ich habe die Woche schon einmal angeführt, Hesekiel 21, 30, den Vers, und du Unheiliger, Gesetzloser, führst Israel, dessen Tag gekommen ist zur Zeit des Endes. Wie Israel einmal das Heil der Völkerwelt sein wird. Und das Heil kommt aus den Juden zunächst, aus dem einen, dem Christus, dem wahren Juden, der aus Juda entsprossen ist, dem Fleisch nach. So wie das Heil von ihnen kommt, kommt für die Welt erst noch einmal das Unheil. Dann wird Israel erkennen, wie ein Paulus es sagte, ich bin der Größte unter allen Sündern. Dann wird Israel sagen, wie in Hesekiel 16 es schon steht, da sagt ihm Gott, du hast deine Sünden mehr als doppelt so viel gemacht wie Sodom und Gomorra. Sie haben nicht gefahren, gleich der Hälfte deiner Sünden. Die sind gerechter als du. Wenn dann Israel sagt, ich bin durch meinen Eigenwillen, durch meine Halsstarrigkeit und so weiter, am allerungeeignetsten dazu. Da sagt er, du sollst die Schämen lernen, indem du hingehst und sie tröstest. Da wird Israel Buße tun und wird sagen, ich bin nicht wert. Ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. dann wird er es Buße tun und dann wird es wie ein Paulus in 1. Timotheus 1 von 11 bis 16 bekennen, der ein glühender Jude war mit seinem Herzen und am liebsten für sein Volk wollte hingeschlachtet sein, wenn nur sie gerettet werden, wie er in Römer 9 sagt. Der sagt dort, ich war ein letzterer Verfolger, ich bin der Größte oder Erste unter allen Sündern. Wenn Israel einmal sieht, ich bin der Erste unter allen Sündern, dann sagt Gott, jetzt bist du in der Verfassung, dass ich dir Gnade geben kann. Jetzt hast du Buße getan. Und jetzt wirst du, anstatt dass du Schwanz warst wie seither, jetzt wirst du Haupt der Völkerwelt. Denn da kann ich nur einen brauchen, der alles von mir bezieht und nichts bei sich selber meint. So gehen die Weisheitswege Gottes auch darin. Nicht mal so ein Wertlein, ich will, lass mich aufs Feld gehen. Warum aufs Feld? Der Acker ist die Welt. Ehrenwesen. Ich bin nicht wert, die Ernte einzutun. Ehrenwesen. Wenn ich nur etliche aus ihnen errette, sagt Paulus. Wie kommen alle diese Dinge da zum Vorschein? Wenn ich Gnade finde, wenn Gott mir Gnade gibt, dann kann ich etliche erretten. Und das wäre schon etwas Großes. Geschwister, da ist doch jeder Zug so klar vom Heiligen Geist hineingezeichnet, dass man sieht, da ist nicht ein Wörtlein, das irgendeiner anderen Verheißung widerspricht. Das liegt alles auf derselben geistlichen Linie. Und das ist es, was uns beim Studium der Schrift die Herzen so froh macht, dass wir merken, jedes Maß, jede Zahl, jeder Name, jedes Wort, jeder Ausdruck, jede Führung, alles, alles, was da ist, das ist alles ein Guss und eine Harmonie. Und wenn uns das nicht erschlossen wird, dann wackeln wir immer so durch die Weltgeschichte und dann können wir nicht feste und gewisse Tritte mit unseren Füßen tun im Glauben. Und es kommt uns doch so drauf an, dass wir sagen können, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, woraus soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Oder wie Abraham alles andere nicht mehr anschaute, sondern den wir treu achtete, der die Verheißung gegeben hat und wusste, dass er das, was er verheißen hatte, auch zu tun vermöge. Da kommt wieder der vermögende Mann, der alles vermaß, nicht wahr? Dass er es auch zu tun vermöge. Und nun zurück hierhin. Die Schnitter, ja was sind das? Die Schnitter sind Engel. Und wer ist denn der Oberste der Schnitter? Lass mich einmal dazu zwei, drei Stellen lesen. Vielleicht blättern wir einmal nach dem Propheten Daniel und lesen da aus dem 10. Kapitel etwas. Ihr wisst, dass da der Engel Gabriel kommt, in Kapitel 9 schon, und dass er den Kapitel 9, Vers 21, während ich noch redete im Gebet, da kam der Mann Gabriel, den ich im Anfang im Gesicht, als ich ganz ermattet war, gesehen hatte, zu mir her und sprach: Daniel, du bist ein vielgeliebter Mann, ich bin von Gott ausgegangen, um dir das und das kundzutun. Gabriel ist der himmlische Kultusminister. Der bringt alle neuen Erlasse heraus. Hier verkündigt er das dem Daniel. Aber die Geburt Johannes des Täufers oder die Geburt des Herrn selbst, wer wurde denn zu der Maria geschickt? Als Gott seinen Sohn auf dieser Erde geboren werden lassen wollte, verzeiht, da hat er doch nicht zu einem Unterstaatssekretär oder gar nur irgendeinen Assistenten oder Sekretär oder was geschickt, sondern dann hat er wen geschickt? Auch nicht den Amtsboden, sondern dann hat er den, der an leitender Stelle für die Erlasse da oben steht, geschickt. Das ist der Gabriel, der bringt alle neuen Erlasse heraus. Es gibt da oben auch einen himmlischen Finanzminister. Das ist kein treuer Mann. Das ist der Haushalter der Ungerechtigkeit, wie bei Judas, der trug den Beutel. So wie der Herr 12 Finger hat, so gibt es da draußen auch 12 Älteste im Himmel. Auserwählte Engel, die haben ganz bestimmte Dienste. Das ist das himmlische Ministerium. Und da haben wir hier den himmlischen Kultminister, den Gabriel. So gibt es auch einen Finanzminister, es gibt auch einen Kriegsminister. Da wollen wir gleich im nächsten Kapitel einmal sehen. Der Daniel, der ist einmal drei volle Wochen nicht. Kapitel 10, Vers 2. In selbigen Tagen trauerte ich Daniel drei volle Wochen, tägliche Speise aß ich nicht. Und wenn da gleich noch Wein kam in meinen Mund, und ich salbte mich nicht bis 3 volle Wochen um waren. Vers 12. Daniel, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich trug den Sieg da selbst davon bei den Königen von Persien. Wisst ihr, da drunten gibt es Könige von Persien. Und die haben da drunten einen über sich. Das ist der Fürst der Könige von Persien. Da seht ihr die Weltpolitik, die wird da drunten gemacht. Denn was die Nationen opfern, das opfern sie den Dämonen. Und hier der König von Persien, der wollte nicht, dass es den Juden gut geht. Das war ein Engel, ein großer Engelfürst, aber ein Gefallener. Lest bitte aus dem gleichen Kapitel Daniel 10 noch einmal den 21. Vers. Doch will ich dir kundtun, was in dem Buche der Wahrheit verzeichnet ist. Und es ist kein einziger, der mir wieder jener mutig beisteht, als nur Michael, euer Fürst. Also Michael ist der Fürst, der für wen steht? Das ist der Engelfürst, der für Israel steht. Das ist der himmlische Kriegsminister. Und wenn ihr in Offenbarung 12 lest, wenn Satan und seine Engel kämpfen, der Drache und seine Engel, dann kommt Michael und seine Engel und wirft den Drachen aus dem Himmel. Der Satan, der hat Krieg geführt gegen die Israeliten ihres Samens, der will die Juden ausrotten. Denn der sagt sich, wenn ich das Führervolk ausrotte, dann sind mir die Nationen schutzlos verfallen. Und da kommt Michael. Hat er nicht auch im Judäbrief den Leichnam des Moses von hier unten hinaufholen müssen? Zu solchen Sonderaufgaben, da sendet Gott auch nicht einen Gefreiten oder Unteroffizier, da sendet er seinen himmlischen Kriegsminister, seinen Generalfeldmarschall, sagt er Michael. Das ist der Oberste über das Heer des Herrn. Hat er nicht auch Jericho eingenommen? Die Juden, die haben ja Jericho zu umziehen. Aber sie hatten ja keine Waffen, um diese Festung zu brennen. Wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken, das waren Riesen. Und da geht am Abend vorher der Josua aufs Feld und dann begegnet ihm einer. Und er denkt, das ist ein Mann. Und dann sagt er, bist du für uns oder für unsere Feinde? Da sagt er, ich bin der Oberste über das Heer des Herrn, zieh deine Schuhe aus. Da kommt der Michael, denn der weiß, das kann doch mein Volk, für das ich gesetzt bin, die Juden. Das können sie doch nicht ausrichten. Und dann sagt er, ihr macht gar nichts. Wir sind die dienstbaren Geister ausgesandt zum Dienst zum derer Willen, die Seligkeit erben sollen. Wir bringen euch ins Land. Und dann sagt er, ihr umseht die Stadt, aber ihr habt nicht zu reden, zu schweigen. 6 Tage lang jedes Mal einmal, am 7. Tag 7-mal. Dürft nicht reden, nur beim 7. Mal am 7. Tag. Sondern die Priester die Posaunen blasen und ihr sollt ein Feldschrei erheben, das andere besorgt wird. Das heißt, wir schmeißen die Mauern um. Jeder von euch braucht nur da reinzusteigen, wo die Mauern umgefallen sind vor ihm. Jeder an seiner Stelle. Da seht ihr, wie die darauf angewiesen sind, aber die dürfen auch nicht helfen, wenn wir nicht gehorsam sind. Hätten die Juden am 3. oder 5. Tag gedacht, ach, das ist ja langweilig, jeden Tag da rumziehen und nichts reden, den Mund halten und sich von denen auslachen lassen da drüben aus der Mauer. Die sind jedenfalls so weit gezogen, dass die Pfeile derer von drinnen sie nicht erreichten. Das war doch lächerlich, die aus den Mauern, die werden schön gelacht haben, als sie die immer im Abstand ziehen sahen. Das heißt, die getrauen sich nicht daran. Und dann finden die Mauern unten, da stecken sie hinein. Die Engel dürfen nur helfen, wenn der Betreffende gehorsam ist. Das ist etwas, so sind wir mit der unsichtbaren Welt verbunden. Die haben ihren Auftrag, wenn die da drunten nicht gehorsam sind im Glauben, und dann tut er nichts für sie. Aber wenn sie meinen Worten folgen, dann geht es so, wie angeordnet ist. Da seht ihr, wie das zusammenspielt. Das passt wie der Schlüssel ins Schlüsselloch. Und nun, deshalb, ich wollte das nur lesen, weil hier in Ruth 2 steht, wenn der Herr will, dass die Ruth zum Zug kommt, da drunten, der Boas will, dass es mit der Ruth richtig wird da. Der vermögende Mann, der Blutsverwandte, der Erlöser, der Goel, der Löser, der will Sachen mit der Ruth in Ordnung bringen und da ordnet er bei wem an. Der redet nicht mit den Leuten auf Fremdenfeldern, er gibt aus seinen Schnittern zunächst nicht an Ordnung, sondern er fragt den Großknecht, lesen wir, oder den Obersten über die Schnitter. Nun haben wir aber doch gelesen in Matthäus 13, das Feld, der Acker ist die Welt. Ernte ist das Ende des Äons. Die Schnitter sind Engel. Steht Israel nicht unter Engelsdienst? Und wo stehen wir? Wir sollen uns das Ziel nicht verrücken lassen, indem wir wieder unter Engelsdienst fallen. Wenn wir solche Dinge dann sehen, Kolosser 2 von 16 bis 23 oder Galater 1 von 6 bis 9, wenn aber auch wir oder ein Engel vom Himmel kämen und würden euch etwas als Evangelium verkündigen, was wir euch nicht verkündigt haben, das sei verflucht. Wisst ihr, aus dem Engelsdienst herausgenommen, denn die Gemeinde trägt als Erstling den Geist und ist Teilhaber der göttlichen Natur, während auch die Engel nur erschaffene Wesen sind. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn? Das sind gewaltige Helden an Kraft, Weisheit und Stärke. Aber Liebe haben sie nicht, haben auch kein Erbarmen, denn sie haben kein Fleisch und haben deshalb kein Mitleid mit der Schwachheit des Fleisches. Deshalb können sie auch die Kreatur nicht erlösen. Die Kreatur wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Nicht Engel hat er unterworfen, die zukünftige Welt. Die bleiben die starken Helden seiner Kraft. Der Mensch, dem ist alles unterworfen. Lasst uns Menschen machen, anbieten, uns gleichzeitig wieder herrschen. Deshalb auch hier die Schnieder, die Knechte, das sind Engel. Und der Oberste über die Knechte, auf dem Boden Israels, der ist uns bekannt, Michael, euer Fürst, der für euer Volk ist. Da wird die Sache ganz eindeutig und klar. Das, was uns hier an dem irdischen Vorrat und an seinem Großknecht oder dem Obersten der Knechte und der über dich niedergesetzt war, an den Schildern klar wird, das ist ein Bild von den himmlischen Vorgängen. Alle diese Dinge sind Vorbilder für uns, die denen wiederfuhren. Und sie sind Abbilder zukünftiger Glieder. Weniges noch. Geh nicht auf ein anderes Feld, damit ich niemand antaste. Wenn Israel einmal in sein Land kommt, da gebietet er den Schnittern. Er wird seine Engel senden. Und die werden seine Auserwählten holen aus allen Völkern der Welt und werden sie nach Israel bringen. Und dann wird der Engel des Herrn sich um die herlachen, die ihn fürchten, um die gläubigen, gesetzestreuen Juden, die dann messiasgläubig sind. Und die lachert er sich her und schirmt sie ab, wie er als Feuer und Lichtwolke dort zwischen die Ägypter und Israel trat. So wird er sie beschützen. Und deshalb, er gebot seinen Engeln, dass mir von euch niemand dieses Mädchen antastet. Warum muss er denn das tun? Die Menschheit ist schon einmal daran zugrunde gegangen, dass die Söhne Gottes ein Ging zu den Töchtern der Menschen. Nach Jude 6 und 7, Engel, die ihre Verhausung verlassen haben und sind andersartigem Fleisch nachgegangen. Da seht ihr, was das war. Damals wurden die Riesen geboren, jenes gräuliche Geschlecht von Mischwesen, Fleisch von Menschen, Fleisch, aber die Macht der Götter oder Geister. Deshalb ist auch an den Zaren der Völker, die davon reden, dass ihre großen Helden von Göttern gezeugte wären. Da ist etwas dran, denn was die Nationen opfern, opfern sie den Dämonen. Und da liegen Wahrheiten darin, die zum Glück zum großen Teil deshalb versunken sind, weil die Menschheit dann heute noch viel bewusster diesen Weg ging. Denn sie würden sagen, so, wenn man da Kraft bekommt, Atomkräfte oder sonst was, da verschreiben wir uns denn. Das haben Unzählige getan. Deshalb verhilft Gott das immer wieder, damit man den schauerlichen Abgrund nicht sieht. Pfarrer Beberle sagt einmal, das Schrecklichste in meinem Leben waren die direkten Blicke in das Reich der Finsternis. Deshalb verhilft Gott den Abgrund immer wieder. Der Abgrund verhilft sich und wird verhilft. Was ist da so groß, wenn dann da steht, er gebot den Knechten, lass mir von euch niemand dieses Mädchen anrühren. Das seht ihr. Noah darf sich nicht mehr wiederholen an Israel. Das wird sich wiederholen an der Völkerwelt. Ist diese Warnung nicht angebracht? Wenn wir sehen, es wird sein wie in den Tagen Noahs, dass er dann sagt, aber mein Weib, das ich in die Wüste geführt und zu deren Herzen ich geredet habe und habe sie gereinigt und habe sie wieder gemacht zum Weib meiner Jugend, Hosea 2, nicht wahr? Dieses Weib, das lasse ich mir zum zweiten Mal nicht verunreinigen. Das bleibt mein Weib. Ein Vers mir noch etwas sagen. Was mich noch bewegt dabei ist, ob das auf 2 noch Ohr, Vers 14 sprach zu ihr zur Zeit des Essens. Wen fällt es da nicht ein, dass der Herr, als er das Mahl gab, seinen Jüngern sagte, ich werde hinfort davon nicht mehr essen oder nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken. Bis wann? Bis neu mit euch trinken werde in meines Vaters Reich. Das, wenn der Herr sein Reich aufrichtet, da wird er mit ihnen essen und trinken in seinem Reiche. Denn ich habe euch verordnet, gleich wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich. Und ihr werdet sitzen auf 12 Stäben, richten die 12 Stämme Israels, und dann werden sie essen und trinken mit ihm in seinem Reich. Das hat er dort verheißen und das tut er hier. Denn er reicht der Ruth gerästete Kerne und spricht trunke sein Bissen in den Essig. Das war ein vergorener Wein, ein Weinessig. Typisch ein Symbol auf das Mahl des Herrn. Aber noch auf das hinweisen, es ist noch nicht der Süßwein, der ihnen im Tausendjahrreich gereicht wird, sondern es ist hier noch der Essig, denn er wurde an seinem Kreuz ja auch mit Essig getränkt. Das ist typisch für dieses Wappen. Und dann noch auf einen letzten Vers hinweisen, es ist der Vers 20 wohl. Ruth 2, Vers 20. Gesegnet sei er von Jehova, dessen Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden und von den Toten. Der Mann ist uns nah verwandt, er ist einer von uns zum Blutsverwandten, ein Goel, ein Leser. Wenn Israel ihn sieht, dann wird es wachrufen. Gesegnet sei der, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei er von Jehova, lesen wir, ruft die Naemi aus. Und dann, der in seiner Güte nicht abgelassen hat von den Lebenden und den Toten. Hesekiel 36 werden die lebenden Juden aus allen Völkern gesammelt. Hesekiel 37 werden die in der Wüste dahingestreckten auferweckt. Er hat den 600.000 Mann, die aus Ägypten zogen und in der Wüste getötet wurden, weil er kein Wohlgefallen an ihnen hatte, weil sie das Wort nicht mit dem Glauben vernichten. Dem hat er geschworen, er wollte sie in das Land bringen. Als wir von der Hoffnung Israels vorgestern Abend sprachen, da machte ich schon darauf aufmerksam, die kann nur wodurch erfüllt werden, durch Auferstehung. Denn selbst der Abraham, der hat noch nie gesehen, dass sein Same ist wie der Sand am Ufer des Meeres, denn er hat ja als der Stall einen gehabt, den Isaac. Das war doch nicht wie der Sand am Ufer des Meeres. Alle Verheißungen, die je über Israel dahin gegangen sind, die werden an einem Tag erfüllt. Wenn der neue Bund kommt, da erfüllt er das alles und da sind nicht nur die dann lebenden Juden dabei. Hat er nicht den Schächer am Kreuz, der sagte, Herr, gedenke meine, wann? Dort, wenn du in dein Reich kommst. Im Reich wird jeder Jude dabei sein. Wir sind so ein armes, geschlagenes Geschlecht gewesen, die Nationen haben uns verachtet. Wir waren lange genug Schwanz gewesen. Jetzt, wenn du uns zum Haupt der Völkerwelt machst, da möchten wir daran aber auch teilhaben. Und das erfüllt der Herr diese Bitte. Er sagt ihm, dass er mit ihm im Paradies sein wird. Im Tausendjahrreich wird die ganze Erde sein, wie der Garten Eden, wie das Paradies. Was wird es sein, wenn der Schächer am Kreuz dort einer der Kronzeugen 1000 Jahre sein wird für die Herrlichkeit des Herrn? Wenn er dort aber auch die 600.000 aus der Wüste auferstehen und wenn er alle die Männer wie Abraham, Isaac, Jakob und die Glaubenshelden alle da bringt und sie sitzen mit ihm in seinem Reiche und viele aus den Nationen dazu, das wird Herrlichkeit sein. Er hat in seiner Güte nicht abgelassen von den Lebenden, das war die Naomi und die Ruth. Und von den Toten, das war der Elimelech und der Mahlon und der Kilion. Denn auch deren Namen wird jetzt Samen erweckt, nicht wahr? Und die dürfen trotzdem dann ein Zeugnis haben und weiterleben da drin. Ich kann nur diese paar Striche sehen. Ihr seht, so ein Kapitel, das hat einen Reichtum, das kann man halt in einer Stunde nicht sagen. Und ich fürchte, wenn ich das überschreibe, dass es dann viele hunderte von Seiten gibt, weil man das nämlich auf ein paar Blättern nicht darstellen kann, das ist einfach unmöglich. Das wächst einem unter den Händen. Aber der Herr, der wolle uns das alles aufschließen durch den Geist, der in die ganze Wahrheit leitet. Und wenn man viel bittend an diese Schriften herangeht, dann erschließt er sie uns auch. Amen.